NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Bei einem schweren Zugunglück in Indien sind mehr als 100 Menschen gestorben. Darüber berichten wir gleich. Wir analysieren und kommentieren die ersten Personalentscheidungen von Donald Trump in Washington. Und wir widmen uns dem heutigen Wahlabend für die französischen Konservativen. Die versuchen nämlich in einer Vorwahl, ihren Kandidaten für die Staatspräsidentschaft zu finden. Hintergründe dieser Abstimmung bekommen Sie nachher. Als erstes aber eine deutsche Personalie, auf die alle warten. Die Frage lautet, wird Angela Merkel im kommenden Herbst wieder antreten als Kanzlerkandidatin? Am Donnerstag noch hat sie das hier gesagt.
Und die Frage, ob ich auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder antrete, die werde ich zum geeigneten Zeitpunkt beantworten.
Das war vorgestern. Heute verdichten sich die Meldungen, dass dieser geeignete Zeitpunkt an diesem Sonntag gekommen ist. Gleich um 19 Uhr nämlich tritt die Kanzlerin vor die Presse. Und wir gucken mal, ob wir vorher schon was erfahren können. Wir sind kurz vor 7 mit unserer Reporterin im Hauptstadtstudio verabredet. Jetzt aber nach Syrien. Dort tobt der Krieg mit unverminderter Härte. Die Großstadt Aleppo ist großenteils verwüstet. Es gibt kaum Nahrung oder Medizin. Im Gegenteil, das syrische Militär hat seine Angriffe auf Aleppo sogar verstärkt, trotz der humanitären Katastrophe dort. Heute hat Staffan de Mistura versucht, dagegen etwas zu tun. Der UNO-Sondergesandte ist nach Damaskus gereist, um mit Syriens Außenminister zu verhandeln. So berichtet das Björn Blaschke.
Ein Pulk Journalisten erwartete den UN-Sondergesandten für Syrien, als der an seinem Hotel in Damaskus eintraf. Doch Staffan de Mistura sagte den Journalisten freundlich, dass er ihnen nichts sagen würde. Am frühen Nachmittag traf de Mistura Syriens Außenminister Walid Mualem. Thema ihres Gesprächs waren unter anderem die jüngst wieder verschärften Angriffe auf Ost-Aleppo. Die Attacken syrischer und russischer Kampfjets waren in den zurückliegenden Tagen offenbar so heftig, dass die letzten intakten Krankenhäuser in Ost-Aleppo ihre Arbeit eingestellt haben. Um die Lage zu beruhigen, will der UN-Sondergesandte de Mistura aus Aleppo eine Art Autonomiegebiet machen. Er setzt sich dafür ein, dass sich die militanten Islamisten aus dem Ostteil von Aleppo zurückziehen, die Viertel aber weiterhin unter Kontrolle der sogenannten gemäßigten Opposition bleiben. Im Gegenzug für den Abmarsch der Militanten soll die syrische Armee ihre Angriffe auf Ost-Aleppo stoppen und nicht länger versuchen, in die Oppositionsgebiete einzurücken. Dieser Idee erteilte Syriens Außenminister Mualem eine klare Absage. Nach dem Treffen mit de Mistura gab er eine Pressekonferenz. Wir haben de Mistura etwas anderes vorgeschlagen. Wer in Ost-Aleppo bleiben will, kann das, auch in Sicherheit. Auch die Bewaffneten können friedlich in Ost-Aleppo bleiben. Wer in die nordsyrische Provinz Idlib oder in die Türkei gehen will, für den ist der Weg offen. Aber wenn die Bewaffneten einmal raus sind, muss die Regierung, was die Infrastruktur und die Sicherheit angeht, wieder die Herrschaft in Ost-Aleppo übernehmen. Mualem fügte hinzu, die syrische Führung werde es nicht hinnehmen, dass in Ost-Aleppo 6.000 Bewaffnete fast 300.000 Zivilisten zu Geiseln gemacht haben. Kurz, Mualem machte klar, dass die Angriffe auf Ost-Aleppo und die dort belagerten Menschen nicht abgeschwächt werden. Ansonsten wollte sich Mualem nicht weiter zu dem Treffen mit dem UN-Sondergesandten für Syrien äußern. Also, ich will nicht lange über dieses Thema sprechen. Wir haben nichts erreicht, was uns bei einem syrisch-syrischen Dialog weiterbringen könnte. Vielleicht wartet de Mistura auf die neue Regierung in den USA oder auf den neuen UN-Generalsekretär. Auf alle Fälle sind wir bereit. Wir glauben, dass die Politik Basis für eine Lösung für die Krise in Syrien bringen wird. Politisch dürfte sich tatsächlich kaum etwas im Syrienkrieg bewegen, bis die neue US-Regierung steht und im Amt ist. Wer weiß, ob Staffan de Mistura dann noch UN-Sondergesandter ist, denn Ban Ki-moons Amtszeit als UN-Generalsekretär endet am 31. Dezember. Und dass sein Nachfolger alle Sondergesandten auf ihren Posten belässt, ist unwahrscheinlich.
APEC, diese Abkürzung steht für die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Dazu gehören 21 Staaten rund um den Pazifischen Ozean, von Russland über China, Indonesien, Australien, bis auf die andere Seite nach Kanada, den USA, Mexiko und Chile, um nur mal die größten zu nennen. In Peru haben diese APEC-Staaten gerade getagt und sie haben sich demonstrativ zum Freihandel bekannt und zu offenen Märkten. Und das hat wohl auch zu tun mit dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump. Anne Herberg.
Ein Gespenst geht um, auch auf der APEC-Konferenz in Lima. Sein Name Donald Trump, beziehungsweise was er für die zukünftige Außen- und Handelspolitik der USA bedeutet. Jeder Regierungswechsel schüre Unsicherheiten, sagte der noch amtierende Präsident Barack Obama und warnte zugleich vor zu schnellen Urteilen. Erwartet nicht das Schlechteste, hofft, dass die Administration ihren Job macht und arbeiten wird. Ich sage immer, es ist nicht das Gleiche, wie du Wahlkampf machst und wie du dann regierst. Trotzdem, Trump auf dem APEC-Gipfel verkörpert dieser Name das Schreckensgespenst. Protektionismus. Die Ablehnung von Freihandelsabkommen war eines der zentralen Wahlkampfthemen des zukünftigen US-Präsidenten. Isolation, Protektionismus, das könne auch nicht der Weg sein, sagte dagegen Neuseelands Premierminister John Key auf dem APEC-Gipfel in Lima. Es gibt hier eine Art enorme Verzweiflung über Trump und wie er zum Freihandel steht. Aber das darf die wirtschaftliche Integration im Rest der Welt nicht ins Stocken geraten lassen. Selbst wenn sich die Vereinigten Staaten nicht am Freihandel beteiligen wollen, muss Präsident Trump wissen, dass andere Länder es wollen und dass sie es auch tun werden. Und das ist nicht nur Neuseeland und die 10 weiteren Pazifikstaaten, mit denen die USA an der weltweit größten Freihandelszone TPP feilten. Die transpazifische Partnerschaft, vorangetrieben von Barack Obama, vor allem auch als Bollwerk gegenüber China gedacht. Nun drängt gerade der asiatische Riese auf ein Projekt, bei dem alle 21 APEC-Staaten beteiligt sind. Man werde seine Türe nicht verschließen, im Gegenteil, sagte Staatschef Xi Jinping. Wir teilen die Meinung, dass alle APEC-Teilnehmer im Geiste der Partnerschaft zusammenarbeiten sollten, um eine offene Weltwirtschaft zu schaffen, die stabiles, nachhaltiges und ausgeglichenes Wachstum für alle bringt. Chinas Staatspräsident Xi Jinping traf am Samstag auf dem Gipfeltreffen in Lima auch mit US-Präsident Obama zusammen. Beide Seiten betonten, dass Zusammenarbeit wichtig sei und sie hofften auf einen reibungslosen Übergang im Verhältnis beider Länder. Zu dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Barack Obama ist es in Lima indes nicht gekommen. Jedenfalls nicht offiziell. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau liegen wegen dem Syrien-Konflikt auf Eis. Putin, der entgegen vorheriger Ankündigungen keine offizielle Rede in Peru hielt, setzt auf bessere Beziehungen mit Trump und traf sich in Lima derweil mit dem autoritären philippinischen Caudillo Rodrigo Duterte. Auf dem Schachbrett der Welt ist vieles in Bewegung. Das zeigt sich auch beim APEC-Gipfel in Peru.
Tja, kein internationales Treffen in letzter Zeit ohne den künftigen Mann im Weißen Haus. Donald Trump ist natürlich nicht wirklich dabei, er ist ja noch nicht im Amt, aber alle reden über ihn, zumal Trump jetzt seine ersten Personalentscheidungen getroffen hat. Die Wochenzeitung Die Zeit schreibt heute, nun regiert das Bauchgefühl. Stimmt das? Hier ist die Meinung unseres Washington-Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Nach den ersten moderateren Interviewäußerungen hatten viele gehofft, dass der künftige Präsident Donald Trump doch vernünftiger werde als der Wahlkämpfer Trump. Doch seine bisherigen Personalentscheidungen deuten eher darauf hin, dass Trump entschlossen ist, seine Versprechen mit Hilfe von rechten Hardlinern durchzuboxen. Besonders beunruhigend, die beiden wichtigsten Berater Trumps im Weißen Haus gelten als Hitzköpfe und neigen zu Verschwörungstheorien. Trumps künftiger Chefstratege Steve Bannon hat das hetzerische Internetangebot Breitbart News zur führenden Plattform für Rechtspopulisten und Nationalisten gemacht. Als Vorbilder für seine dunkle Machtphilosophie nannte er Dick Cheney, Darth Vader und Satan. Noch wichtiger in akuten Krisen- und Konfliktsituationen wird Trumps nationaler Sicherheitsberater sein. Der ehemalige Drei-Sterne-General Michael Flynn, der vor 2 Jahren vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurde, unter anderem, weil sein Managementstil chaotisch war und er es mit den Fakten nicht so genau nahm. Der nationale Sicherheitsberater muss jedoch dafür sorgen, dass der Präsident Entscheidungen über Krieg und Frieden mit kühlem Kopf trifft. Im Wahlkampf behauptete Flynn, der Islam sei keine Religion, sondern eine politische Ideologie. Flynn trat gerne in Putins Propagandasender Russia Today auf und machte Lobbyarbeit für den türkischen Präsidenten Erdogan. Trumps Justizminister wird der Senator aus Alabama, Jeff Sessions. Im US-Senat gibt es rechts von Sessions nur noch die Wand. Mitte der 80er Jahre weigerte sich der Senat, ihn zum Bundesrichter zu ernennen, wegen abfälliger Äußerungen gegenüber Schwarzen. Als Senator blockierte Sessions alle Versuche Obamas, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen. Auch die Führung des Auslandsgeheimdienstes CIA überträgt Trump einem Hardliner. Mike Pompeo will Obamas NSA-Reformen wieder rückgängig machen und fordert die Todesstrafe für Edward Snowden. Alle vier Trump-Personalien eint, dass sie keinen Unterschied zwischen Islam und radikalem Islamismus machen, dass sie Foltermethoden wie das Waterboarding bei Terroristen befürworten, Guantanamo beibehalten wollen, einen Sonderermittler gegen Hillary Clinton fordern und, ach ja, alle vier sind ältere weiße Männer. Für die künftige Politik der Trump-Regierung muss man nach diesen Personalentscheidungen leider Schlimmes befürchten. Auf die an Menschenrechten und liberalen Werten orientierte Außenpolitik der Obama-Regierung könnte eine aggressivere Machtpolitik folgen, getreu Trumps Motto »Amerika zuerst«. Innenpolitisch wird es null Toleranz gegenüber illegalen Einwanderern und deutlich mehr Abschiebungen geben. Düster sieht es für das Atomabkommen mit dem Iran und das Klimaschutzabkommen von Paris aus. Kurzum, die nächsten 4 Jahre werden ein klares Kontrastprogramm zu den 8 linksliberalen Jahren der Obama-Regierung. Amerika steht ein deutlicher Rechtsruck bevor.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Martin Ganselmeier. Gerüchte gab und gibt's immer und überall, ebenso wie Latrinen, Parolen und Falschmeldungen. Aber normalerweise kann man dann doch recht schnell unterscheiden zwischen Dichtung und Wahrheit, durch Prüfen der Quelle beispielsweise. Bei Facebook ist das erkennbar anders. Der Vorwurf lautet, Facebook ist eher ein Fakebook und lässt Falschmeldungen einfach so laufen, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Dafür gab es im US-Präsidentschaftswahlkampf mehrere Beispiele. Auf diese Vorwürfe hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg jetzt reagiert. Katharina Wilhelm.
Die Kritik an den Falschnachrichten konnte Mark Zuckerberg nun doch wohl nicht länger abtun. In einem Statement reagierte der Facebook-Chef auf die Vorwürfe, dass über das soziale Netzwerk Lügen und Halbwahrheiten millionenfach geteilt werden und möglicherweise auch zu Donald Trumps Wahlsieg beigetragen hätten. Auf Facebook schreibt Mark Zuckerberg nun:
Normalerweise veröffentlichen wir keine Einzelheiten über laufende Projekte, aber in Anbetracht der Wichtigkeit des Themas und dem großen Interesse möchte ich einige Projekte skizzieren, die bereits im Gange sind. Das Wichtigste, was der Konzern tun kann, ist, seine Fähigkeiten zu verbessern, Fehlinformationen als solche zu erkennen. Das bedeutet, dass wir bessere technische Systeme brauchen, die Inhalte bereits als falsch erkennen, bevor Nutzer sie als Falschmeldung melden.
Konkret überarbeitet werden soll zum Beispiel eine Funktion, die Nutzern ähnliche Inhalte zu einem Artikel anzeigt, den sie gelesen haben. Außerdem wolle der Konzern enger mit Journalisten und Faktencheckseiten zusammenarbeiten. Zudem soll es kommerziellen Anbietern von Falschmeldungsseiten deutlich erschwert werden, ihre Inhalte zu verbreiten. Es ist nicht das erste Mal, dass Zuckerberg auf die Falschnachrichtenvorwürfe reagiert. In einem ersten Statement hatte er noch die Macht seines Netzwerkes kleingeredet und es eine ziemlich verrückte Idee genannt, dass das soziale Netzwerk in irgendeiner Weise den Ausgang der US-Wahl beeinflusst hätte.
They love saying we're not a media company, right?
Facebook versteht sich selbst nicht als Medienunternehmen, sagt Antonia Garcia Martinez. Er selbst hat für Facebook gearbeitet, ist dann aus dem Unternehmen ausgestiegen und hat darüber ein Buch geschrieben.
That's a role that they don't want. And so I think there's this.
Das ist eine Rolle, die sie nicht wollen. Sie wollen sich nicht auf irgendeine politische Seite stellen. Sie heben die Hände hoch und sagen dann lieber, die Dinge, die du siehst, basieren eben auf einem bestimmten Algorithmus. Aber ich glaube, dass diese Entschuldigung sich nicht mehr lange halten wird.
But again, I think that excuse is just not going to be good enough going forward.
Offenbar hatte der noch amtierende Präsident Barack Obama den Ausschlag gegeben, dass sich Zuckerberg dann doch noch mal zu Wort meldete und einräumte, dass doch mehr gegen Falschmeldungen getan werden müsse. Auf seiner Deutschlandreise hatte Obama gesagt, dass es ein großes Problem sei, wenn man nicht mehr zwischen echten Argumenten und Propaganda unterscheiden könne. Zuckerberg schloss sein Facebook-Statement mit einer Einschränkung. Manche Ideen werden funktionieren, schrieb er, manche nicht. Aber er versichere, dass man das Thema ernst nehme, es richtig angehen wolle.
Jetzt in den Norden Indiens. Dort sind bei einem Zugunglück am frühen Sonntagmorgen mehr als 100 Menschen gestorben, über 200 Passagiere wurden verletzt. Nach Medienberichten sind über ein Dutzend Waggons entgleist. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die indische Bahn hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sandra Petersmann.
Zwei Waggons wurden völlig zerfetzt. Ein Einsatzleiter beschreibt das Grauen in möglichst nüchternen Worten. Aus den beiden völlig zerstörten Waggons haben wir 97 Leichen geborgen. Das ist ein sehr schwerer Unfall. Die Strecke hier ist zerstört. Wir versuchen, die Menschen jetzt auf anderen Wegen an ihr Ziel zu bringen. Insgesamt sprangen 14 Waggons des Schnellzugs in den frühen Morgenstunden um kurz nach 3 Uhr von den Schienen. Die Gewalt der Entgleisung überraschte die Opfer im Schlaf. Die Ursache ist bisher noch nicht bekannt. Bahnminister Prabhu kündigte eine umfassende Untersuchung an. Indische Medien spekulieren über ein möglicherweise gebrochenes Gleis. Die Unglücksstelle liegt auf dem Land in der Nähe der Industriestadt Kanpur im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Es dauerte, bis Helfer mit Schneid- und Räumgeräten in der Dunkelheit vor Ort waren. Die Rettungsarbeiten nahmen erst Fahrt auf, als es hell wurde. Der Express war auf dem Weg vom Nordosten in das Zentrum Indiens und entgleiste etwa auf der Hälfte seiner mehr als 1400 Kilometer langen Strecke. Das indische Schienennetz gehört zu den größten der Welt. Jeden Tag reisen über 20 Millionen Menschen in diesem riesigen Land mit einem Zug. Die Bahn ist die Verkehrslebensader. Doch das insgesamt 90.000 Kilometer lange Netz ist marode. Weite Teile der Infrastruktur stammen noch aus der Zeit der britischen Kolonialherren. Die indische Bevölkerung wächst, der Druck auf die staatliche Bahn nimmt zu, doch Investitionen bleiben aus. Die Regierung sucht nach ausländischen Partnern. Eine staatliche Untersuchungskommission sprach schon vor 4 Jahren in ihrem Abschlussbericht von einem Massaker auf den Gleisen. Danach sterben entlang der Gleise jedes Jahr bis zu 15.000 Menschen, vor allem Slumbewohner, die an Bahnstrecken leben. Durch Zugunfälle wie den heutigen kommen pro Jahr laut diesem Bericht bis zu 1.000 Menschen in Indien ums Leben.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Republikaner, so nennen sich seit dem letzten Jahr Frankreichs Konservative. Momentan sind sie in der Opposition, aber das soll sich ändern. Die französischen Konservativen sind wild entschlossen, die Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr zu gewinnen. Dazu benötigen sie aber erstmal einen Kandidaten. Um den zu finden, ist heute die erste Runde von Vorwahlen gelaufen. Marcel Wagner über den Wahlgang und die Favoriten dabei.
6 Kandidaten und eine Kandidatin stehen zur Wahl und letztere ging gleich mit gutem Beispiel voran. Nathalie Kosciusko-Morizet, ehemals Ministerin, erschien bereits am frühen Morgen in ihrem Wahlbüro und gab als erste Bewerberin um die Präsidentschaftskandidatur im konservativen Lager ihre Stimme ab. Bereits am Mittag waren auch ihre 6 männlichen Mitbewerber diesem Beispiel gefolgt und offenbar auch viele Wählerinnen und Wähler, wie Thierry Soler, Cheforganisator der Vorwahl, nach ersten Auswertungen am Mittag überaus zufrieden schätzte. Ich glaube, die Franzosen haben verstanden, um was es bei dieser Vorwahl geht. Sie wählen heute den Endkandidaten der Konservativen für die Präsidentenwahl und damit vielleicht sogar schon den nächsten Präsidenten. Bis Mittag haben über 1,1 Millionen mitgemacht. Das sind wirklich viele. Diese überaus hohe Wahlbeteiligung sorgte allerdings auch vielerorts für Probleme. Im Fernsehen waren vor vielen Wahllokalen lange Schlangen zu sehen. Noch gravierender, in den sozialen Netzwerken berichteten viele Wähler außerdem, dass es massive Probleme mit den Wählerverzeichnissen gegeben habe. Eigentlich darf jeder Franzose, der 2 Euro bezahlt, unterschreibt, konservative Ansichten zu teilen und ins Wahlregister eingetragen ist, bei dieser Vorwahl mitstimmen. Viele Wähler befanden sich aber offenbar gar nicht in den Listen, was für Unmut sorgte. Ich bin wirklich überrascht, wie schlecht das organisiert ist. Das ist bedauernswert, sagte dieser Wähler in Boulogne. Die beiden Top-Favoriten gingen mit diesen Tücken sehr unterschiedlich um. Während Alain Juppé, ehemaliger Premierminister und Bürgermeister von Bordeaux, eine Dreiviertelstunde in der Schlange vor seinem Wahllokal wartete, nahm Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, nicht unbedingt für seine Geduld berühmt, als einziger der Kandidaten die Abkürzung an der Schlange vorbei. Ich bin vor allem sehr gespannt. Ich werde heute noch eine Stunde laufen gehen, wie jeden Tag. Dann werde ich in Ruhe die Ergebnisse abwarten. Und dann, je nachdem, wie die Ergebnisse sind, werde ich mit deutlich weniger Ruhe die nächste Woche angeht.
La dernière semaine.
Denn wer wirklich als Kandidat für die Konservativen ins Rennen geht, das entscheidet sich erst nach der Stichwahl zwischen den beiden besten Bewerbern am kommenden Sonntag. Und auf die könnte sich nach den letzten Umfragen neben Alain Juppé und Nicolas Sarkozy auch noch Ex-Premier François Fillon leise Hoffnungen machen. Ob die sich erfüllen, darüber können die Wähler heute bis 19 Uhr abstimmen. Das Ergebnis wird es aber wohl erst gegen Mitternacht geben.
Am 8. Dezember 2015 hat es begonnen. Heute ist es zu Ende gegangen. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat. Zu Beginn des Jahres hat der Papst gewünscht, dieses Jahr so wörtlich möge allen die Güte und Zärtlichkeit Gottes bringen. Und seitdem sind mehr als 20 Millionen Menschen nach Rom gereist, um in Gebeten und Gesprächen dieses heilige Jahr zu begehen. Tassilo Forchheimer über den Tag im Vatikan.
Um kurz vor 10 Uhr schloss der Papst die beiden massiven Türflügel der Heiligen Pforte im Petersdom. Damit war das Jubiläum der Barmherzigkeit offiziell beendet. Anschließend zelebrierte Franziskus eine Messe zum Christkönigssonntag zum Abschluss des Kirchenjahres auf dem Petersplatz. In seiner Predigt rief er dazu auf, die Mitte des christlichen Glaubens wieder zu entdecken.
Si preferisce rimanere alla finestra, stare a parte.
Man bevorzugt, am Fenster zu bleiben, eher abseits zu stehen, als sich zu nähern und sich zum Mitmenschen zu machen. Das heilige Volk Gottes aber, das Jesus zum König hat, ist aufgerufen, seinem Weg der konkreten Liebe zu folgen, sich zu fragen, ein jeder täglich, was verlangt die Liebe von mir, wohin drängt sie mich, welche Antwort gebe ich Jesus mit meinem Leben? Was das aus seiner Sicht bedeutet, hat Papst Franziskus im vergangenen Jahr immer wieder vorgelebt. Bei zahlreichen Treffen mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Alte und Kranke, Obdachlose, Strafgefangene, Flüchtlinge. Viele dieser Termine wurden erst nachträglich bekannt. Barmherzigkeit im Sinne von gelebter Nächstenliebe ist ein Kernanliegen von Papst Franziskus, der immer wieder deutlich macht, dass er sich eine Rückbesinnung der katholischen Kirche auf ihre Wurzeln wünscht.
Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re.
Diese Zeit der Barmherzigkeit ruft uns dazu auf, auf das wahre Antlitz unseres Königs zu schauen und das junge und schöne Antlitz der Kirche wieder zu entdecken, das aufstrahlt, wenn sie gastfreundlich, frei, treu, arm an Gütern, doch reich an Liebe und missionarisch ist. Wenn die Barmherzigkeit uns ins Herz des Evangeliums führt, dann fordert sie uns auch auf, die Gewohnheiten und Gebräuche zu verzichten, die den Dienst am Reich Gottes behindern können. Sie mahnt uns, uns nur am bleibenden, demütigen Königtum Jesu zu orientieren und uns nicht an die unsicheren Königtümer und unbeständigen Mächte einer jeden Zeit anzupassen. Nach Abschluss der Messe unterzeichnete der Papst noch auf dem Petersplatz ein apostolisches Schreiben zum Heiligen Jahr, das der Vatikan morgen veröffentlichen will. Der Text mit dem Titel Misericordia et Misera richte sich an die gesamte Kirche und solle dazu beitragen, Barmherzigkeit auch nach Abschluss des Heiligen Jahres mit der gleichen Intensität weiterzuleben, teilte das Vatikanische Presseamt mit.
Bericht von Tassilo Forchheimer aus Rom. Mal rechnen, noch rund 10 Monate oder so, dann steht die nächste Bundestagswahl an. Und auch wenn in Deutschland Parteien gewählt werden und nicht Personen, da will man ja doch wissen, welche Kandidaten nun gerne Kanzler werden wollen. Die SPD hält sich bisher bedeckt mit der Begründung, auch Angela Merkel habe ihre Kandidatur ja überhaupt noch nicht erklärt. Aber Julia Barth im Hauptstadtstudio Berlin, das ist, glaube ich, nur noch eine Frage weniger Minuten. Läuft da schon der Countdown für die Pressekonferenz?
Ganz genau. Wir Journalisten hier in der Hauptstadt fragen Angela Merkel ja bei jeder sich direkt bietenden Gelegenheit immer wieder, wann sie sich denn nun entscheidet, ob sie wieder antritt als Kanzlerkandidatin. Und da hat sie immer darauf verwiesen, dass der geeignete Zeitpunkt noch nicht gekommen sei, zuletzt letzten Donnerstag. Und von allem, was wir heute hören, ist er jetzt da, nämlich heute der geeignete Zeitpunkt. Und sie wird sich nach einer CDU-Vorstandsklausur, zu der sich die Union gerade getroffen hat, erklären. Um 19 Uhr ist eine Pressekonferenz von Angela Merkel angekündigt.
Brauchte Frau Merkel noch sozusagen den Segen Obamas, den mitzunehmen?
Na, geschadet hat er zumindest nicht. Er hat ja selber gesagt, dass er Angela Merkel wählen würde, wenn er denn könnte. Auch wenn, Sie haben es schon gesagt, wir natürlich hier keine Personen wählen, sondern Parteien. Aber geschadet hat es sicherlich nicht. Ich glaube, ihr Ansehen in der Welt ist ohnehin recht gut. Sie wird so ein bisschen mit, für meine Begriffe, etwas hohen Erwartungen im Moment belegt, dass sie als dienstälteste Regierungschefin auch diejenige ist, die sozusagen die westlichen Werte hochhalten muss. Intern war sie ja zuletzt vor allem allem auch in den eigenen Reihen umstritten, Stichwort CSU, Stichwort Flüchtlingspolitik. Aber sie sagt ganz klar, ich werde jetzt nochmal antreten und gleich werden wir es von ihr auch persönlich hören.
Und Horst Seehofer, ist er auch dafür?
Horst Seehofer hat, ich würde sagen, jetzt nicht jubelnd oder euphorisch, sondern eher sehr nüchtern darauf reagiert, hat aber zugesichert, dass die CSU die Kanzlerkandidatur Angela Merkels unterstützen wird. Wörtlich hat er gesagt, es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht und dass sie sich entschieden hat. Jetzt müsse man allerdings klären, mit welchen politischen Themen die Union, CDU und CSU gemeinsam in den Wahlkampf gehen und wo die CSU möglicherweise dann doch noch eine eigene Position behalten will, zum Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie er sagt, im Falle der Zuwanderung.
So eine richtige Überraschung ist das ja nicht, dass Angela Merkel erneut kandidiert. Den ganzen Tag über hat es schon Reaktionen gegeben aus anderen Parteien. Was sind da so die wichtigsten, die relevantesten?
Also man kann sagen, dass die SPD, Sigmar Gabriel sagt, er freut sich auf eine demokratische Auseinandersetzung und in mehreren Stimmen aus der Partei merkt man, dass sie im Grunde Angela Merkel nicht mehr für unschlagbar halten. Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionschef, hat das zum Beispiel gesagt. Bernd Rixinger von der Linkspartei sagt, dass Merkel nochmal antritt, ist ein Signal dafür, dass sich nichts im Land ändern soll und es droht weiterhin eine Politik des Weiter-so und der sozialen Spaltung. Und Cem Özdemir, Grünen-Parteichef, sagt, dass wir uns auf eine harte politische Auseinandersetzung im Wahlkampf freuen und dass die Grünen sich jetzt vor allem dafür einsetzen wollen, den Leuten zu sagen, wirksamer Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt, den kriegt man anständig nicht bei der Union und nicht bei Angela Merkel, sondern eben nur bei den Grünen.
In wenigen Minuten wird die Kanzlerin ankündigen, dass sie erneut antritt als Kandidatin in der Bundestagswahl im September. Julia Barth hat uns Einzelheiten erzählt und hatte auch schon erste Reaktionen auf diese Personalie. Vielen Dank. Das Echo des Tages ist hier auf WDR 5 und NDR Info. Und wir widmen uns dem Sport. Zum Abschluss des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. 2 Spiele, 1 läuft gerade. Mara Tellmann, wie steht's denn?
Ja, rund 68 Minuten sind gespielt zwischen Bremen und Frankfurt. Spielstand 1:1. Grilic brachte Bremen in der 38. Minute in Führung. Und dann Alex Meyer für Frankfurt schoss in der 52. Minute den Ausgleich. Bremen, ja drittletzter der Tabelle, schon jetzt mit Abstiegssorgen. Frankfurt, überraschend stark nach dem Fastabstieg in der letzten Saison, jetzt Tabellen-7. Also gerade für Bremen ist ein Sieg heute wichtig, um weiter nach oben zu klettern in der Tabelle.
Apropos Abstieg, der HSV hat heute Nachmittag gespielt. Die Hamburger natürlich immer mit Sorgen aufgrund der letzten Wochen. Wie ist die Partie ausgegangen?
Ja, es war die Rückkehr von Hamburgs Trainer Markus Gisdol an seine alte Wirkungsstätte nach Hoffenheim. Und sie verlief, ja man muss sagen, ganz okay. Die Partie endete 2:2. Das ist gegen ein Spitzenteam der Liga gut, aber für Hamburg in der Situation als Tabellenletzter natürlich zu wenig, um da unten mal rauszukommen. HSV-Torwart Christian Mattenja ist aber trotzdem zufrieden.
Ja, wenn wir die ein oder andere Situation dann noch ein bisschen eiskalt ausspielen, glaube ich schon, dass hier 3 Punkte drin sind. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass beide Teams auf Sieg gespielt haben. Ich glaube, es war für die Zuschauer hier im Stadion ein gutes Spiel. Und ja, wir fahren jetzt mit 1 Punkt nach Hause und sind zufrieden.
Ja, und was das in der Tabelle bedeutet, Hamburg weiterhin letzter mit nur 3 Punkten, davor Ingolstadt 5 Zähler und Bremen momentan drittletzter. Aber wir wollen auch nach oben gucken in der Bundesliga. Da steht Leipzig 27 Punkte vor Bayern München 24 und dann 4 Teams mit 21 Zählern. Dortmund, Köln, Hoffenheim und Berlin, also richtig spannend.
Auch in der zweiten Bundesliga ist gespielt worden und da gab es ebenfalls für Norddeutschland schlechte Nachrichten.
Ja, Düsseldorf hat gewonnen, die Fortuna bei St. Pauli mit 1:0. Für die Hamburger bedeutet das nichts Gutes. Es war bereits die 9. Saisonniederlage. Außerdem siegte Dresden gegen Fürth mit 2:1. Und Union Berlin schafft gegen den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart immerhin ein 1:1. Ein Spiel gibt es morgen noch. 1860 München empfängt Kaiserslautern und auch hier der Blick auf die Tabelle. Vorne weiter Braunschweig vor dem VfB Stuttgart und Hannover, also den beiden Bundesliga-Absteigern. Düsseldorf ist 5. 22 Zähler. Und am Tabellenende Karlsruhe, Aue und St. Pauli letzter mit nur 6 Punkten.
Und es gibt noch was aus der dritten Liga, haben wir gehört heute. Stichwort Paderborn.
Ja, die Mannschaft, die vor 2 Jahren noch die Bundesliga aufgemischt hat, ist abgestürzt. Es ging schnell runter in Liga 3 und dort steht man schon wieder direkt vor den Abstiegsplätzen. Ob die Talfahrt in den Amateurfußball noch aufzuhalten ist, ist die Frage. Der Verein hat sich jedenfalls heute nach der 0:6-Pleite beim Aufsteiger Lotte von Cheftrainer René Müller getrennt.
Damit wir nicht nur über Fußball reden. Die alpinen Skirennläufer sind vor einiger Zeit in die Saison gestartet. Was ist denn mit Wintersport?
Ja, der macht ein bisschen Pause. Da steigt man sozusagen gemächlich ein. Dieses Wochenende ist tatsächlich Pause. Und da gab es aber leider eine Schocknachricht für die Deutschen. Der Technikspezialist Fritz Dopfer, er hat sich im Training das linke Schien- und Wadenbein gebrochen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Heißt auch für die Weltmeisterschaft in der Schweiz im kommenden Jahr.
Der Sport mit Mara Tellmann. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.